Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Axel Bartbring-Geus ist bei uns, der Co-Gründer von Informed. Ich habe neulich hier mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures schon ausführlich über das Unternehmen gesprochen. Wir waren beide total begeistert und drücken dem Unternehmen auf jeden Fall die Daumen. Aber es ist ein wirklich dickes Brett. Und wie dick das Brett ist, das erzählt uns Axel gleich. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Johannes Kliesch, der Co-Gründer von Snox. Das Unternehmen kennt ihr vielleicht, es hat gerade für Furore gesorgt, nicht nur, weil es natürlich eine bekannte Marke hat, sondern weil gerade ein Private-Equity-Unternehmen eingestiegen ist und weil das Unternehmen bis dahin noch komplett gebootstrapped war und dementsprechend auch zu 100% im Besitz der Gründer. Ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt, das Gespräch vor diesem hier. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Axel Bartbring-Geus, der Co-Gründer von Informed.
Startup Insider Daily. Interview.
Ja, ich freue mich sehr. Axel Bartbring-Geus ist hier, der Co-Founder von Informed. Hallo Axel.
Hi, freut mich, da zu sein.
Ja, super, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde.
Vielen lieben Dank.
Ja, ihr seid ja noch in der Beta-Phase, ne? Das heißt, so richtig viel sehen kann man, glaube ich, noch nicht. Und ich glaube, ich habe so den Eindruck, ihr seid auch noch ein bisschen am Suchen nach dem Modell. Oder ist das ein falscher Eindruck von außen? Weil ich habe euch irgendwie so als Micropayment-Anbieter wahrgenommen am Anfang. Das stimmt aber nicht ganz, ne?
Das stimmt nicht ganz und das Modell ist im Grunde genau dasselbe wie von Anfang an und wir sind jetzt, wie gesagt, richtig gesagt, in der Closed-Beta-Phase und auf informed.so kann man mehr Informationen bekommen dazu, zu was wir bauen. Aber im Grunde ist es genau das, was wir uns vor ungefähr einem Jahr ins Auge gefasst haben und das ist, wir bauen eine Nachrichtenplattform, mit wo man als Konsument in einem sehr innovatives Format Nachrichten konsumieren kann.
Ja, das finde ich natürlich aus Nutzersicht total spannend, was ihr da vorhabt. Ich hatte am Anfang gedacht, es wäre quasi so eine Art, deswegen komme ich drauf, so eine Art Paywall-Ersatz, dass man quasi mit einem Anbieter quasi dann irgendwie sich überall einloggen kann. Aber ihr macht es ein bisschen anders, ne?
Wir machen es ein bisschen anders. Das heißt, in der Informed App fassen wir die wichtigsten Nachrichtenthemen des Tages für dich zusammen. Und zu jedem Thema, außer der Zusammenfassung, bekommst du dann eine Leseliste mit Artikeln von tollen Publishern wie New York Times, Economist, The Guardian und viele, viele mehr. Und das sind dann tatsächlich Artikel, die sonst hinter einer Paywall sind, die du aber bei uns direkt in der App lesen kannst.
Und wie finden das denn die Publisher? Weil ich denke mal, also das ist ja so ein, vielleicht können wir noch mal kurz über den Markt sprechen. Der von außen betrachtet ist dieser Markt, die Transformation des Zeitungsgeschäftes ins Digitale, die ist doch irgendwie so ein bisschen stecken geblieben, habe ich immer das Gefühl, ne? Weil man halt so diese ganzen, vor allem lokal, regional Zeitschriften, Zeitungen, man hat so das Gefühl, die gehen davon aus, für einen Artikel sollte man sie jetzt gleich am besten ein Jahresabo abschließen.
Genau, es ist ein bisschen stecken geblieben. Das heißt, der Nachrichtenmarkt hat nicht so richtig den Streaming-Moment gehabt, den die Musikbranche gehabt hat. Also kann man von Spotify und Co. kann man halten, was man will, aber die Labels, das heißt, das Publisher-Pendant bei uns, denen geht es ja besser als nie zuvor. Und die Publisher, die finden unser Modell toll, sonst hätten wir auch nicht so viele tolle Namen wie New York Times, Guardian, Foreign Policy, Telegraph etc. An Bord bringen können. Und wir ersetzen ja natürlich nicht die Publisher, sondern wir richten uns sehr gezielt an eine etwas jüngere Zielgruppe, Menschen, die nie ein direktes Abo bei den Publishern, die wir haben, abschließen würden, aus vielen verschiedenen Gründen. Und wir haben ja auch natürlich nicht den ganzen Content der Publisher, sondern ein Teil davon. Und die Publisher sehen das als ein toller halt extra Revenue Stream, der natürlich auf keinen Fall den Kernrevenue kannibalisiert oder nicht kannibalisieren soll. Deshalb arbeiten sie sehr, sehr gerne zusammen mit uns, weil sie halt auch einsehen, dass sie, wenn sie über ihre Kernzielgruppen hinauskommen wollen und da auch Einnahmen generieren wollen, dann brauchen sie Partnerschaften wie die sie mit informiert haben.
Ja, und ich habe gesagt, man hat so das Gefühl, ihr sucht noch nach dem Modell, weil ihr ja zum Beispiel keine Preise kommuniziert, zumindest nicht auf der Webseite. Ne? Dieser Revenue Stream, wie sieht der denn aus?
Genau, in Zukunft werden wir auch ein Subscription-Modell haben, wahrscheinlich auch mit einem Free-Tier und einem Pay-Tier. Das ist ja im Grunde gang und gäbe bei Consumer-Subscription-Apps. Genau, und die Publisher, die zahlen wir dann, das sind relativ unterschiedliche Modelle. Das heißt, das ist nicht wie Musikstreaming, wo es ein Standardmodell gibt, wie man Labels vergütet, sondern hier ist es flexibel. Das kommt auf den Publisher an, was der Publisher will, was wir wollen, wie viel konnten wir lizenzieren, etc. Aber das Schöne an dem Modell ist, dass weder was sowohl für uns wie auch für den Publisher gut ist, dass wir natürlich den ganzen Content brauchen. Aber wenn man einen Musikstreaming-Service baut, dann braucht man alle 80 Millionen Tracks, die Amazon uns Spotify und Co. haben, sonst ist man nicht competitive. Aber besonders, da wir auch halt unsere eigenen Zusammenfassungen haben und mit vielen Publishern arbeiten, brauchen wir nicht den ganzen Content. Und wenn man den ganzen Content von der New York Times lesen will, dann soll man lieber die New York Times abonnieren.
Ist denn der Vergleich mit Spotify und Netflix überhaupt richtig? Weil du gerade ja zu Recht sagst, man bräuchte dann ja das gesamte Repertoire. Das heißt, da müsstet ihr quasi sämtliche Nachrichten im Internet irgendwie bei euch auf der Plattform vereinen. Aber eigentlich seid ihr doch vielleicht eher so ein erlesenes, kuratiertes Medium, ne? wo man sagen könnte, vielleicht vergleichbar mit einem Jazz-Streaming-Anbieter, der vielleicht dann eben aber auch nur, ich weiß nicht, sich zum Beispiel auf die besten Live-Aufnahmen oder sowas konzentriert. Also ihr geht ja sehr gezielt vor. Das heißt, ist der Vergleich mit Spotify überhaupt richtig?
Genau, der Vergleich mit Spotify oder mit Netflix, das ist eigentlich ein fauler Vergleich aus mehreren verschiedenen Gründen. Auch weil die Labels, die mit Spotify arbeiten, halt nicht ihr eigenes Consumer-Geschäft haben, was die Publisher natürlich haben. Deshalb ist dieser Jazz-Anbieter oder Classic-Streaming-Anbieter-Vergleich, der ist gut, den habe ich noch nicht gehört. Aber eher, wir sagen manchmal, dass wir wie ein ClassPass oder wie ein Urban Sports Club für News sind. Dein Jazz-Streaming-Anbieter-Vergleich, der ist nicht schlecht.
Du hast im Nebensatz so gesagt, Netflix und Spotify, von denen kann man halten, was man will. Was ist denn die, da klang so ein bisschen so ein Vorwurf mit oder so ein Stigma. Was bewegt dich dazu?
Nein, das war eher aus Konsumersicht, bin ich mir auch nicht sicher, falls alle, aber vielleicht bin ich dafür, vielleicht, meine jüngere Konsumenten kennen nichts anderes, aber ich bin mir nicht sicher, falls alle die neue schöne Musikstreaming-Welt als besser empfinden, als wie der Musikkonsum in der Vergangenheit war. Und ich meine, Spotify und Netflix, tolle Unternehmen, aber bei Spotify erstens hat ja nie besonders hohe Gross-Margins gehabt. Das ist ja auch ein Grund, warum der Börsenwert von Spotify auch nie besonders hoch gewesen ist. Und genau, ich meine, Netflix, da hat ja jeder Nachrichtenkonsument auch gesehen, was jetzt neulich mit Netflix passiert ist.
Ja, aber das ist schon
die krasse Umbewertung.
Ja, aber das ist in beiden Fällen, finde ich, jammern auf hohem Niveau. Das sind schon beeindruckende Unternehmen, finde ich, ne? So von außen betrachtet. Also ich kann mir vorstellen, wenn ihr mal diese Dimension erreichen würdet, seid ihr auch ganz happy, oder?
100%. Und wie gesagt, die Netflix und Spotify haben ja ihre Vertical sozusagen Medien komplett transformiert. Und dieser transformative Moment hat es in der Nachrichtenbranche noch nicht gegeben.
Jetzt hast du gesagt, ihr adressiert eine jüngere Zielgruppe. Das finde ich erstmal ganz spannend. Zeitgleich die Medien, die ihr anbietet, sind ja eher so, ich weiß nicht, schon zum Teil gesetztere oder auch ja vielleicht ein bisschen entgegen diesen News-Snacks, die man heute überall bekommt. Ne? Also die man hat ja so das Gefühl, gerade bei der jüngeren Zielgruppe wird die Aufmerksamkeitsspanne immer kleiner, ne? mit TikTok und so weiter. Passt das überhaupt gut zusammen?
Das passt in dem Sinn zusammen, dass diese Publisher haben sehr, sehr tollen Content, aber dieser Content kommt oft nicht bei der jüngeren Zielgruppe an, weil sie sich in ihrer Distribution an ältere Zielgruppen, an ihre Kernzielgruppe anpassen. Aber den Content, den sie haben, der ist durchaus auch für jüngere Zielgruppen relevant. Und wir verpacken den ja auch dann in ein neues und innovativeres und jüngeres, wenn man so will, Format. Und fassen ja auch selber Nachrichten zusammen. Und in der Zukunft werden wir nicht nur bekannten Publishern arbeiten, sondern auch mit Nischen-Publishern, mit Newsletter, Newsletter oder Podcasts und so weiter. Aber das ist halt der Anfang, mit diesen tollen großen Brands zu arbeiten.
Was sind denn dann so die Herausforderungen für euch eigentlich gerade? Jetzt habt ihr ja relativ schnell die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo ihr eigentlich gerade steht, ja? Und dann Herausforderung, ist das dann eher hinterher die Konsumenten zu gewinnen oder müsst ihr erst nochmal Publisher von euch überzeugen? Also ihr seid ja so ein zweiseitiger Marktplatz im Prinzip, ne?
Genau. Also wir haben eine Runde mit HV Capital und mit 468 geraced und sind in Closed Beta. Und das heißt, dass wir ein paar hundert User eingeladen haben, unsere App zu testen. Und wir werden dann rausgehen, sozusagen releasen und launchen, wenn wir und unsere User meinen, dass die App wirklich perfekt ist. Das heißt, auf der Publisher-Seite stehen wir sehr gut da. Wie gesagt, die Publisher arbeiten sehr gerne mit uns. Genau, aber wir schleifen halt immer noch so ein bisschen an der App, damit wir mit einem perfektes Angebot rausgehen können. Und da, genau, sind wir natürlich auch im Hiring, um gute Produktleute und Engineers und Designer zu hiren, denn ja.
Okay, das heißt also, ihr habt wie wahrscheinlich alle gerade zurzeit das Problem, ihr müsst bessere Leute oder mehr Leute finden, ja?
Genau, mehr und gute Leute braucht man immer.
Ja. Aber das heißt trotzdem, also weil was euch ja noch fehlt so ein bisschen, ist quasi die, wenn ich es richtig sehe, die Erfahrung, wie lange Nutzer dabei bleiben, ne? Wie lange Nutzer gewillt sind, für euren Service zu bezahlen, oder?
Wir haben ja im Grunde auch relativ neulich angefangen, User in der App einzuladen. Das wollen wir aber auch sehr kontrolliert und iterativ machen. Das heißt, wir laden User ein und passen die App dann an mit dem Feedback, das wir bekommen und mit den Daten, die wir haben. Denn man hat halt eine Chance zu launchen, und wenn wir launchen, wollen wir das auch mit einem großen Bang machen und mit einer App, die von Anfang an sehr, sehr gut ankommt. Und da werden wir uns die Zeit lassen, bis das auch wirklich perfekt ist. Und das auch da wir mit großen, tollen Publishern zusammenarbeiten, da wollen wir es auch auch richtig machen.
Wenn man jetzt mal überlegt, oder vielleicht kannst du es beantworten, wer sind denn eure Wettbewerber? Sind das dann quasi die New York Times dieser Welt, die dann quasi an euch ihre Abonnenten verlieren? Oder würde man das on top machen? Ich weiß gar nicht, wie ihr euch da positionieren wollt. Seid ihr so ein ergänzendes Angebot?
Die Wettbewerber sind eigentlich, wenn man das so banal sieht, Instagram, TikTok, alle die Apps, die du auf dem Handy hast und womit du sonst deine Zeit verbringst. Wir richten uns ganz, ganz, ganz gezielt auch an User, die nicht ein direktes Abo bei der New York Times oder bei der Economist haben. Denn wir für den Publishern halt inkrementelle Einnahmen geben. Das heißt, dass würden wir mit denen competen oder deren Einnahmen kannibalisieren, da würde das Modell überhaupt nicht funktionieren.
Und hat denn, also vielleicht kannst du nochmal deinen Blick oder euren Blick auf den Journalismus heute oder das Geschäftsmodell des Journalismus, was ja leider ein Geschäftsmodell ist, muss man sagen, ne? Ist ja irgendwie auch nochmal so ein bisschen schwierig, vielleicht von der Positionierung her, aber geht es dem Journalismus generell gut und kann das hinterher eigentlich auch sein? Ihr habt ja jetzt schon einen, wenn man das so bei euch auf der Webseite sieht, ihr habt ja schon so einen Schritt in Richtung Social Network, da zumindest so ein Hauch von Social Network mit drin, in dem man bestimmten Thought-Leadern, nennt ihr, glaube ich, folgen kann. Kann es nicht hinterher sein, dass man eigentlich jetzt so irgendwann die Entkopplung, auch durch Medien wie euch, die Entkopplung von Journalisten, von ihren Plattformen, von ihren Arbeitgebern sieht und mehr hin zu Solo-Entrepreneuren, die dann im eigenen Auftrag, eigenen Namen, eigene Brand aufbauen?
Also ich glaube, das, was man ja sieht, ist, dass Qualitätsnachrichten mehr und mehr hinter Paywalls sind Nachrichten mit geringer Qualität halt mit einem Werbemodell arbeiten. Und das ist ja auch, ein Demokratieproblem, denn wenn sich nur die Menschen, die es sich leisten können oder leisten wollen, qualitative Nachrichten bekommen und dann alle anderen die werbefinanzierten, wenn man so will, Nachrichten von geringer Qualität hat, dann ist das ein großes Demokratieproblem. Ich glaube, man wird immer irgendeine Form von was soll man sagen, Publisher, Distributor etc. Haben. Ich meine, diesen hat man ja auch bei Substack und Co. gesehen, dass es gab diesen Trend zu Individual Contributors, dass jeder Journalist hat dann angefangen, Newsletter zu schreiben, aber die brauchten dann auch irgendwann jemand Legal Support oder jemand, der Buchhaltung macht etc. Und dann gab es eine Konsolidierung davon. Das heißt, ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Pendelbewegung hin und her. Und vielleicht wird es in der Zukunft mehr Single Journalists geben als vorher, aber genauso wie es immer Record-Labels geben wird, meiner Meinung nach wird es auch immer Publisher geben. Es wird einfach nur eine diversere und dann hoffentlich auch spannendere Zeit geben. Und wir wollen und hoffen auch, dass Menschen für Nachrichten direkt und selber bezahlen wollen. Denn ich glaube, dass das Modell ist für Nachrichten und auch für die Qualität auch viel besser als das werbefinanzierte Modell.
Mhm. Wobei man sich ja schon, ich habe da jetzt keine Zahlen, man kann sich schon vorstellen, dass durch Spotify und Co. eigentlich mehr Labels, du hast ja vorhin gesagt, den Labels geht es besser denn je. Ich würde vermuten, dass da eher mal so eine Umbruchphase stattgefunden hat und dass wir auch viel mehr so Solo-Artists sehen, die sich eigentlich selbst vermarkten über so Kanäle wie Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Also den, wo das Label eigentlich an Wichtigkeit verloren hat, oder?
Das auch, aber das Schöne daran ist ja, dass es allen dann besser geht. Das heißt, es geht den Labels besser, das heißt, die haben höhere Einnahmen als je zuvor, aber es gibt auch die Möglichkeit, als ohne Label seine Musik zu vermarkten und damit Geld zu verdienen. Mhm. Und genau, so eine Zukunft kann man sich ja dann natürlich auch für Nachrichten und Journalismus wünschen. Das heißt, dass die Verlage hohe Einnahmen haben und damit sie dann auch ihre Modelle und hochqualitativen Journalismus finanzieren können. Aber dass auch Journalisten, die als Freelancer oder eigene Brand tätig sein wollen, dass sie das auch schaffen. Und ich bin mir sicher, dass dieser Moment auch den Journalismus erreichen wird. Das muss genau.
Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Wie kam es dazu? Ihr seid ja auch ein ganz spannendes Gründerteam. Kannst du hier vielleicht auch mal zwei Sätze zu verlieren?
Genau, also ich, mein Hintergrund ist, ich war lange Zeit bei Spotify und habe immer eine sehr große Leidenschaft für Nachrichten gehabt. Mein erster Job nach der Uni war als Journalist, als Wirtschaftsjournalist, ein Jahr lang in Schweden, wo ich ursprünglich herkomme. Und auch während meiner Zeit bei Spotify habe ich natürlich sehr, sehr viel an die Parallelen, aber auch an die Unterschiede zwischen der Musikbranche und der Nachrichtenbranche gedacht. Und Martin und Ben, die sich vorher sehr gut kannten, die haben das aus ihren Perspektiven auch gemacht. Martin als Journalist und Head of Digital bei Capital und Ben als Nachrichtenkonsument und als was soll man sagen, Bauer von vielen coolen Consumer-Apps wie Wunderlist. Und ich glaube, besonders während der Zeit der Trump-Präsidentschaft und Anfang der Pandemie, dann hatte sich das Thema so ein bisschen zugespitzt für uns. Und da wurde Nachrichten plötzlich sehr, sehr viel wichtiger. Und dann haben wir auch eingesehen, wie es gibt auf der einen Seite viel mehr Nachrichten als zuvor, aber es ist auch viel schwieriger, to find the signal in the noise sozusagen. Und genau, da hat sie sich ein bisschen zugespitzt für uns und haben wir gedacht, dass das Timing für ein Venture wie Informed ist jetzt das Richtige.
Und wahrscheinlich habt ihr doch in der Phase auch darüber gesprochen, wie groß das Ganze mal werden kann, oder?
Das haben wir und wir glauben, das ist richtig. Ich meine, das kann so groß werden wie in jedem Vertical. Das heißt, es gibt noch kein, obwohl diese Vergleiche immer ein bisschen schlecht und heikel sind, es gibt kein Netflix für oder kein Spotify oder kein ClassPass für News. Wir machen es aber auch vor allem wegen der Leidenschaft für dieses Produkt, weil es auch ein Produkt ist, das wir selber als Konsumenten gerne haben wollen und weil wir auch an die Wichtigkeit des Journalismus glauben. Aber selbstverständlich kann das sehr, sehr groß werden.
Und warum gibt es das noch nicht, wenn du sagst, es gibt noch keinen ClassPass oder Netflix oder so für News?
Ich glaube, das ist vor allem eine Timing-Frage, weil in der Vergangenheit hatten Publisher nicht so ein großes Interesse, mit Companies wie wir zu arbeiten, denn erstens hatten sie selber keine eigene Consumer-Monetarisierungsstrategie, keine Paywalls etc. Oder sie hatten halt nicht die Probleme in Anführungszeichen, sind nicht auf die Probleme in Anführungszeichen gestößt, die wir jetzt für sie lösen wollen. Das heißt, die waren noch beim Wachsen und haben nicht die Grenzen ihrer Kernzielgruppen erreicht. Und das andere, was auch relativ wichtig ist, auch eine Timing-Frage, das heißt, ich glaube, hätten wir vor ein paar Jahren mit den Publishern und über dieses Modell gesprochen, da hätten sie weniger Interesse gehabt als jetzt. Und die andere Timing-Sache ist, dass die Kapitalmärkte jetzt viel anders sind als damals. Und im Content-Business, wenn man Content lizenziert, das ist immer ein bisschen Chicken and Egg, wenn man zu den Publishern geht und sagt, bitte, wir wollen euren Content lizenzieren, dann fragen sie, ja, okay, aber dann müsst ihr uns zahlen. Und wenn man dann kein Geld geraced hat, dann kann man die natürlich nicht zahlen und dann Revenue Share haben die kein Interesse, weil wenn man keine Revenues hat. Und genau, aber jetzt sind die Kapitalmärkte halt anders als vor 5 oder 10 Jahren und jetzt glauben VCs wie HV Capital oder Physical Capital an so ein Modell und da kann man das ein bisschen hacken. Und so ist es ja auch in vielen, vielen Branchen, viele coole Companies, die es jetzt gibt, sehr tolle Innovationen, hätte es vorher nie geben können, weil sie halt nicht finanziert wurden.
Und mal in so einem Vergleich mit so Marktteilnehmern wie Readly zum Beispiel, wo seht ihr euch da?
Readly ist schon sehr anders, weil die ein sehr starkes Fokus auf Magazine haben und nicht so, und das heißt auch Magazine als Produkt und nicht so Nachrichten per se. Ja.
Okay, das heißt, also ihr geht tatsächlich hin und entkoppelt quasi, wenn das Magazin möglicherweise oder die Zeitung ist das Album, dann geht ihr quasi auf Songbasis raus, ja?
Genau, also unser Fokus ist halt auf Nachrichten und auf Journalismus und nicht so stark auf das Format, während bei Readlys Fokus ist, sofern ich das richtig weiß, sehr stark auf dieses Magazinformat.
Und haben denn, sag mal, gedruckte Medien oder jetzt auch vielleicht dann eben gedruckte Medien, die man einfach eins zu eins ins Internet verfrachtet hat, wie jetzt bei Readly, haben die überhaupt eine Chance noch in der Zukunft?
Das glaube ich auch. Ich meine, auch genau wie wenn auch wieder der Musikvergleich, mein LPs gibt es immer noch und der LP-Markt ist jetzt auch größer, glaube ich, als vor 5 oder vor 10 Jahren. Das heißt auf jeden Fall, es gibt auch viele Magazine, die ich persönlich viel lieber als klassisches Magazin lese als online.
Also ich jetzt glaub, die gedruckte gesagt, Variante, ne? Genau.
Ja. Genau.
Aber ich meine jetzt, genau, gedruckte Variante bin ich total bei dir. Das glaube ich auch, dieses haptische, analoge Gefühl, sonntags sich hinsetzen mit einer Zeit oder sowas, das wird, glaube ich, immer bleiben. Aber diese Idee, das ins Internet zu transportieren, 1:1, also wie so ein Readly mit Blätterfunktion und sowas, ist das ein Modell, dem du irgendwie was abgewinnen kannst?
Da das nicht unser Fokus ist, bin ich ein bisschen überfragt, aber das glaube ich auch. Also ich glaube und hoffe, dass es. Ich meine, User und Konsumenten sind ja jetzt auch viel mehr bereit dafür, für Content zu zahlen und auch für Nachrichten. Nachrichten, das Nachrichtenmodell oder das Journalismus, wenn man sich dann auf Magazine bezieht, das Journalismusmodell war einige Zeit einfach kaputt, weil es so viel kostenloses Content gab. Aber Menschen sind bereit für Content, für hochqualitativen, hochwertigen Content zu zahlen und da glaube ich, dass es für alle beziehungsweise für sehr viele Formate auch Platz geben wird. Man muss halt so ein bisschen die richtige, was soll man sagen, wie gesagt, das richtige Format oder die richtige Distribution finden, damit man auch das den Hebel in dem Medium findet sozusagen. Das heißt, wenn man ein Offline-Magazin einfach im PDF-Format wiedergibt, dann hat man ja zum Beispiel nicht dieselbe Bildqualität oder das haptische Gefühl oder so. Aber dann kann man auf Multimedia-Ebene viele andere Sachen machen. Und da liegt, glaube ich, der Trick.
Dann vielleicht nochmal letzte Frage, so ein kleiner Ausblick, wenn wir Ende des Jahres wieder sprechen würden, was ist bis dahin passiert?
Da haben wir unser Produkt, unser App auf jeden Fall gelauncht und sind sehr erfolgreich unterwegs, haben mehrere Verlage an uns geschlossen und haben auch sehr viele, viele frohe User, die ihre täglichen Nachrichten über ihn vorn.
Müsst ihr da eigentlich Land für Land vorgehen?
Das müssen wir nicht in dem Sinne, dass die Lizenzen an verschiedene Länder gebunden sind. Da sind wir schon etwas freier.
Das heißt, wenn ihr jetzt also, sagen wir mal, aus Frankreich irgendwie Nutzer gewinnen würdet, die sagen, sie möchten bei euch die New York Times konsumieren, das geht schon, ja?
Das geht schon.
Ja. Was darf so ein Nutzer eigentlich kosten bei euch? Also ich versuche mir gerade so ein bisschen durchzurechnen, was so eine Customer Lifetime Value, ich weiß nicht, wovon geht ihr da aus? Wie lange bleibt so ein Nutzer bei euch? 1,5 Jahre? 2 Jahre? Oder ewig?
Ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Potenzial, sehr lange Lifetime Values zu bekommen, weil Nachrichten halt einfach ein Habit ist. Das hat man das ganze, macht man das ganze Leben lang und churnt dann auch nicht so einfach. Und Nachrichten ist auch relativ sozial. Das heißt, wir haben auch das Potenzial dafür für gutes organisches Wachstum, was natürlich dann auch auf die LTV-CAC-Ratio einspielt.
Aber wahrscheinlich müsst ihr dann trotzdem so sehr gute Login-Effekte irgendwie nochmal bei euch schaffen, ne? Weil, sagen wir jetzt, du kommst von Spotify, so diese Analogie vielleicht zu Playlists oder sowas, dass halt so ein Wechsel dann zu Amazon Music oder Apple Music oder sowas dann eben erschwert wird, ne?
Genau, das haben wir über unsere eigenen Summaries und über unsere Kuration. Und das Schöne mit Nachrichten ist ja, dass es gibt ja immer wieder neuen Content. Und die Nachrichten, beziehungsweise der Nachrichtenmarkt oder die Events in der Politik und so weiter, die treiben einfach die Nachrichten voran. Das heißt, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr gute Habits aufbauen.
Wer ist denn mal so ein Käufer für euch? Ist das ein Apple vielleicht?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, unser Ziel ist, das als ein unabhängiges Unternehmen aufzubauen.
Und ja, klar, das, also Stand heute würde ich das auch sagen. Aber ich meine, so nach vorne geblickt ist doch so Apple, da würde die doch gut reinpassen ins Portfolio, oder?
Das kann rein.
Okay, dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal ein Update machen, wenn Apple zum ersten Mal angeklopft hat. Ich bin sicher, die werden das irgendwie, wenn ihr einen guten Lauf habt, werden die das sehen, ne? Und wahrscheinlich auch mögen.
Ja.
Cool. Axel, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nein, wir haben alles abgedeckt.
Super. Also wir halten nochmal fest, ihr sucht Leute in Berlin oder auch remote?
Remote.
Ihr seid international oder deutsch?
Wir sind sehr international. Von Nigeria bis Moskau haben wir Leute im Team.
Einfach News-Enthusiasten.
Jo.
Cool. Axel, also dann danke, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch zur Runde und weiterhin alles Gute, ja?
Danke, Jan.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Axel Bartbring-Geus, der Co-Gründer von Informed. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es mal wieder einen richtig, richtig coolen Tag. Drei tolle Interviews. Daniel Wild vorhin von Mountain Lions und dieser Riesen-Exit von ProGlove. Dann vorhin Johannes Kliesch, der Co-Gründer von Snox. Und eben dann, wie gehört, Axel Bartbring-Geus, der Co-Gründer von Informed. Also, war wirklich ein toller Tag. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und überlegt doch vielleicht nochmal kurz, wem ihr diese Folgen empfehlen könntet. Vielleicht kennt ihr jemanden, den diese Themen interessieren könnten. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.